Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Lange Nächte sind die EU-Spitzenpolitiker gewohnt. Heute könnte zumindest auch etwas Konkretes beim Sitzungsmarathon herauskommen. Beim EU-Gipfel soll entschieden werden, wie Europa denn nun in der Flüchtlingskrise agiert. Vor allem gemeinsam agiert. Denn bislang ist fast jedes Land sein eigener Flüchtlingskoordinator. Doch auch wenn es am Ende eine Lösung gibt, einhellig wird sie wohl nicht sein. Dass Angela Merkel mit ihrem Kurs weiterhin allein auf weiter Flur ist, wurde auch heute wieder sichtbar. Die Last auf allen Schultern gleichermaßen verteilen, da machen die meisten der anderen 27 EU-Länder nicht mit. Und so wird die deutsche Kanzlerin heute wohl Kompromisse eingehen müssen, die sie eigentlich nicht machen wollte. Anim Staudt.
Er ist gekommen, um Druck zu machen. Griechenlands Regierungschef Tsipras ließ keinen Zweifel, er erwartet Hilfe. Angela Merkel und Kommissionspräsident Juncker hatten lange und erfolglos eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in der EU gefordert. Aber ihr Plan A ist längst gescheitert. Plan B waren dann die nationalen Alleingänge mit Schließung der Balkanroute und Chaos an der Nordgrenze von Griechenland. Eine Schande für Europa, nannte der griechische Ministerpräsident solche Bilder. Jeder kann sehen, es muss einen Plan C geben, und zwar schnell. Diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben, müssen in die Türkei zurückgebracht werden. Wer das Recht hat, muss respektiert werden. Eine solche Vereinbarung müssen wir heute Abend finden.
Ich glaube, dass es in der Möglichkeit liegt, ich bin bewusst vorsichtig, in der Möglichkeit liegt, dass wir eine solche gemeinsame Position dann auch finden. Und ich glaube, dass dann da auch die Voraussetzungen gegeben werden, dann auch diesen Interessenausgleich mit dem türkischen Premierminister zu finden.
Die von Schleuserbanden organisierte Einwanderung, so der Beschlussentwurf für den Gipfel, muss beendet werden. Statt der oft tödlichen Überfahrt nach Griechenland müsse es für Flüchtlinge einen geordneten Weg geben von der Türkei in die EU. Wer dann noch unrechtmäßig nach Griechenland einreist, wird zurückgeschickt in die Türkei. Für jeden Flüchtling, den die Türkei wieder aufnimmt, wird ein schon in der Türkei registrierter syrischer Flüchtling auf einem sicheren Weg in die EU gebracht. Wer sich Schleppern anvertraut, verspielt also seine Chance auf Asyl in Europa. Der gewünschte Effekt ist Abschreckung. Die EU verspricht im Gegenzug die Abschaffung der Visumspflicht für türkische Reisende in die EU, beschleunigte EU-Beitrittsverhandlungen und insgesamt 6 Milliarden Euro humanitäre Hilfe für syrische Flüchtlinge in der Türkei. Amnesty International protestierte heute gegen die geplante Vereinbarung. Die EU dürfe nicht schweigen zu den jüngsten Menschenrechtsverletzungen durch die türkische Regierung. Und die Leute, die über das Meer Europa erreichen wollen, wenn die nicht mehr nach Griechenland kommen, dann werden sie andere Wege suchen. Noch gefährlicher. Und dann werden sie Schlepper noch mehr bezahlen müssen als im Moment. Auf dem Gipfel in Brüssel aber dreht sich alles um den Deal mit der Türkei. Ein anderer Plan ist nicht in Sicht. Und so ist der Druck groß, sich heute Nacht noch zu einigen.
Und aus Brüssel ist mir Rolf-Dieter Krause zugeschaltet. Kann es denn heute Abend den vielbeschworenen Durchbruch geben?
Ja, so wie Sie fragen, ist die Antwort ja. Dass es ihn geben kann, ja, das stimmt. Ob es ihn geben wird, muss man sehen. Es sind viele Fragen zu lösen. Sie gelten alle als lösbar. Es sind technische Fragen, praktische Fragen, rechtliche Fragen, bisschen auch politische Fragen. Und es sind sehr viele, deswegen dauern die Beratungen so lange. Aber die verhaltene Stimmung hier, der verhaltene Optimismus, der hier geäußert wird, der ist sehr deutlich aus Verhandlungskreisen, ist von einem deutlich höheren Einigungswillen die Rede. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, wenn die Staats- und Regierungschefs anfangen, sich nicht mehr so kraftmeierisch zu äußern, dann sind sie auf dem Weg zu einer Einigung. Die Erkenntnis, dass man sich einigen muss, hat zugenommen. Auch die Erkenntnis, dass man mit der Türkei zusammenarbeiten muss. Schließlich kann auch ein Land wie Großbritannien zum Beispiel seine Außengrenze nur deshalb sichern, weil Frankreich hilft. Hier braucht man eben die Türkei.
Ja, und bei der Türkei ist eine Frage die Visaerleichterung. Warum tun sich die EU-Länder damit so schwer?
Ja, schöne Frage. Denn eigentlich ist das schon längst vereinbart mit der Türkei, allerdings für den Herbst. Es geht jetzt nur darum, das ein paar Monate vorzuziehen. Da gibt es natürlich Bedingungen. Insgesamt 72 Bedingungen muss die Türkei dafür erfüllen. Die sind noch längst nicht alle erfüllt. Es gibt manchmal in den europäischen Staaten die Sorge, dass dann eine große Zuwanderung aus der Türkei einsetzen könnte. Allerdings hat die EU-Kommission das jetzt einmal sehr deutlich untersucht und hat zum Beispiel festgestellt, wenn Türken bisher ein Visum für Europa beantragt haben, dann haben sie das in über 95% aller Fälle sowieso bekommen. Also es geht um weniger als 5% der Fälle, die bisher abgelehnt worden sind. Insgesamt rechnet auch die Kommission damit, dass es etwas mehr Reisebewegung aus der Türkei geben wird, allerdings in einem äußerst begrenzten Maße. Also das ist, die sachlichen Gründe sind dafür nicht so ganz erkennbar. Und wie gesagt, es ist schon vereinbart worden und manche in Europa verwechseln das visafreie Reisen mit der Niederlassungsfreiheit. Das ist es aber nicht. Arbeitserlaubnisse, die Erlaubnis, sich hier anzusiedeln, sind damit nicht verbunden.
Dankeschön, Rolf-Dieter Krause, für diese Einschätzung aus Brüssel. Ja, und während die Türkei über Visaerleichterungen für ihre Bürger verhandelt, zeigt sie sich selbst derzeit wenig gastfreundlich. Nämlich dann, wenn es um kritische Journalisten geht. Jetzt musste ein deutscher Korrespondent von seiner Redaktion aus der Türkei abgezogen werden. Ein deutscher Diplomat brachte den Mitarbeiter vom Spiegel sogar bis zur Passkontrolle, damit er sicher ausreisen kann. Denn der türkische Präsident Erdogan zeigt eine solche Härte gegenüber Kritikern, dass so ein Schutz nötig zu sein scheint. Sogar Journalisten wird Nähe zum Terrorismus vorgeworfen und im Kampf gegen diesen hätten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit keinen Wert mehr, so der Präsident. Was passiert gerade in diesem Land, das ein Partner für Europa sein soll? Oliver Meyer-Rüth.
Aufnahmen kurz vor der Abreise aus Istanbul. Hasnain Kasim hat die Türkei inzwischen verlassen. Wochenlang wartet der Spiegel-Korrespondent auf die Erneuerung seines Presseausweises. Doch die zuständigen türkischen Behörden stellen das für eine Aufenthaltserlaubnis grundlegende Dokument nicht aus. Mehrere Jahre hat der Journalist oft mit spitzer Feder kritisch über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan berichtet. Kasim vermutet, es wurde von höchster Stelle angeordnet, dass er keinen Presseausweis mehr bekommen soll.
Ich habe mir immer gesagt, ich kann nicht Journalist hier sein und gleichzeitig bestimmte Dinge nicht schreiben aus Sorge, weil es irgendjemandem nicht gefällt. So funktioniert freie Berichterstattung nicht. Auch in der Türkei funktioniert sie so nicht.
Das sieht Staatspräsident Erdogan offenbar anders. So hat er erst vor 3 Tagen deutlich gemacht, dass er Terrorismus neu definieren will. Terroristen, so Erdogan, seien eben nicht nur Bewaffnete. Die Tatsache, dass jemand Abgeordneter, Akademiker, Autor, Journalist oder Chef einer Nichtregierungsorganisation ist, ändert nichts daran, dass er oder sie auch Terroristen sind. Professor İlter Turan von der Istanbuler Bilgi-Universität erklärt, wie er Erdogans Absicht versteht. Damit meint er wohl auch, Ansichten von Terroristenorganisationen medial zu verbreiten, könnte als Zusammenarbeit mit Terroristen gewertet werden. Das ist aus meiner Sicht eine Bedrohung für die Pressefreiheit. Seit Sommer 2015 gehen türkische Sicherheitskräfte gegen die als Terrororganisation eingestufte kurdische Arbeiterpartei PKK und deren Untergruppen vor. Diese reagieren mit Attentaten. Erst am Sonntag tötet eine Autobombe in Ankara 37 Menschen. Mehr als 100 werden verletzt. Im Internet bekennen sich die Freiheitsfalken Kurdistans kurz TAK zu dem Terroranschlag. Die TAK gilt als Splittergruppe der PKK. Die PKK und ihre Untergruppen geben immer wieder gerne Interviews. Das wäre nach Erdogans Neudefinition des Terrorismus kaum noch möglich. Allerdings bestimmt der Terrorismus den Alltag in der Türkei zunehmend. Auf Anordnung des deutschen Außenministers bleibt die deutsche Schule in Istanbul aufgrund einer Terrorwarnung heute und morgen geschlossen. Genauso wie die deutsche Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul. Türkische Polizisten sichern die Zugänge. Der Bundesaußenminister erklärt in Berlin:
Das war eine notwendige Maßnahme, weil der Schutz der deutschen Staatsbürger und der in den Einrichtungen arbeitenden und lernenden Menschen jetzt Vorrang haben muss.
Über Tage wie diesen in der Türkei kann Spiegel-Korrespondent Kasim nun nicht mehr berichten. Und auch nicht darüber, dass der Gouverneur von Istanbul die Schließung deutscher Einrichtungen kritisiert hat. Die Maßnahme würde die türkische Öffentlichkeit negativ beeinflussen und sei nicht abgesprochen, hieß es aus dessen Amt.
Übrigens haben auch die Frankfurter Allgemeine, die Welt und das schwedische Aftonbladet ihre Korrespondenten abgezogen. Wie weit darf die EU der Türkei jetzt entgegenkommen? Ein Kommentar von Christian Nitsche vom Bayerischen Rundfunk.
Europäische Werte sind nicht verhandelbar, auch dann nicht, wenn es darum geht, die Flüchtlingskrise einzudämmen. Wer die Türkei jetzt ködern möchte mit einer Perspektive für einen schnelleren EU-Beitritt, der missachtet unsere Werte. Präsident Erdogan versucht, die Türkei in ein autoritäres System umzubauen. Um seine Macht zu sichern, wird die freie Presse unterdrückt. Kritische Journalisten werden in die Nähe von Terroristen gerückt. Erdogan baut auf ein System der Angst und droht sogar den Verfassungsrichtern, sie zu entmachten. Was ist das für eine Demokratie? Eigentlich müssten die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesetzt werden. Weil die EU aber unfähig ist, sich auf eine Verteilung von Flüchtlingen zu einigen, wird die türkische Regierung umarmt. Es ist zwar richtig, dem Land finanziell stark unter die Arme zu greifen, es trägt eine riesige Last in der Flüchtlingskrise und ja, die Türkei ist ein strategischer Partner. Aber es muss schon gut überlegt sein, was man der türkischen Regierung anbietet. Wer Erdogan in der jetzigen Situation über die EU-Perspektive aufwertet, stützt sein autoritäres System. Der EU-Gipfel beantwortet auch die Frage, wie ernst nimmt es Europa mit demokratischen Werten in anderen Ländern? Europa wirkt in der Flüchtlingskrise ohnehin schon hilflos. Es sollte sich nicht noch mehr blamieren.
Christian Nitsche kommentierte: Brasilien steckt tief in einer Regierungskrise. Jetzt will Präsidentin Rousseff mit einem Personalwechsel die Wende einläuten. Die Nachrichten mit Jens Rieber.
Rousseff hat ihren Amtsvorgänger Lula da Silva zum neuen Chef ihres Kabinetts gemacht. Obwohl Lula früher sehr beliebt war, gingen Tausende aus Protest gegen die Entscheidung auf die Straße. Ein Gericht erklärte Rousseffs Entscheidung zudem als unzulässig. Hintergrund sind Korruptionsermittlungen gegen den früheren Präsidenten. Durch sein Amt als Kabinettschef könnte Lula darauf Einfluss nehmen. Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka darf die Supermarktkette Kaisers Tengelmann übernehmen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel hat eine sogenannte Ministererlaubnis erteilt, gegen Widerstand von Bundeskartellamt und Monopolkommission. Voraussetzung seien strenge Auflagen, so Gabriel. Mindestens 7 Jahre lang müssen knapp 16.000 Arbeitsplätze erhalten und die Filialen 5 Jahre lang eigenständig bleiben. Aus Protest gegen die Entscheidung trat der Chef der Monopolkommission Zimmer zurück. Befürchtet werden Auswirkungen auf die gesamte Branche. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
In Deutschland entsteht ein neuer Supermarktgigant. Die Wettbewerbshüter und die Monopolwächter waren wegen zu großer Marktmacht ganz klar dagegen. Der Wettbewerb in der Branche ist knallhart, der Preiskampf tobt. Dies könnte sich nun weiter verschärfen. Der Edeka-Konzern, zu dem auch Netto gehört, war bislang schon mit 52 Milliarden Euro Jahresumsatz die unangefochtene Nummer 1, legt mit der Übernahme nun noch mehr Gewicht zu. Die Konkurrenz Rewe, die Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, der börsennotierte Metro-Konzern und Aldi mit jeweils um die 30 Milliarden Umsatz fallen dahinter zurück. Wobei Rewe dies nicht hinnehmen, gegen die Ministererlaubnis klagen will. Obwohl Kaisers Tengelmann Verlust macht, will Edeka die Kette unbedingt. Verbraucherschützer befürchten, dass der Konzern seine noch größere Marktmacht benutzen könnte, um höhere Preise durchzudrücken. Lieferanten beklagen schon länger den Druck, den die Supermarktketten auf sie ausüben. Der Bauernverband drückte heute die Ministererlaubnis, sie sei nicht nachvollziehbar, gehe zu Lasten der Produzenten, Verarbeiter und Vermarkter.
Die Börsendaten. Beeinflusst vom steigenden Euro-Kurs ist der DAX heute im Minus aus dem Handel gegangen. Er schloss bei 9.892 Punkten. In New York ging der Dow Jones ins Plus. Er notierte zum Börsenschluss bei 17.482 Zählern. Rekordgewinn für die Lufthansa. Die Fluglinie hat ihr Plus im vergangenen Jahr auf knapp 1,7 Milliarden Euro gesteigert, trotz mehrerer Streiks von Piloten und Flugbegleitern. Grund sind vor allem niedrigere Treibstoffkosten und steigende Passagierzahlen. Dennoch sei 2015 wegen des Germanwings-Absturzes ein trauriges Jahr gewesen, betonte die Geschäftsleitung. Das Oberlandesgericht München hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes wegen Landesverrats und Bestechlichkeit verurteilt. Er muss für 8 Jahre ins Gefängnis. Der 32-Jährige hatte BND-Dokumente an den US-Geheimdienst CIA weitergegeben und dafür rund 90.000 Euro kassiert. Er selbst hatte den Kontakt zur CIA gesucht. Die Taten des BND-Mitarbeiters flogen erst auf, als er auch dem russischen Geheimdienst Dokumente anbot.
Immer öfter brennen in Deutschland Häuser, in denen Flüchtlinge untergebracht werden sollen oder sogar schon leben. Wie hier im baden-württembergischen Weissach, wo im August vergangenen Jahres eine geplante Asylbewerberunterkunft völlig zerstört wurde. Und wie so oft blieb auch hier unklar, ob die Brandursache ein gezielter Anschlag, möglicherweise mit rechtsradikalem Hintergrund war. Bei Brandstiftung ist die Aufklärungsquote ohnehin gering. Den Tätern ein rechtsgerichtetes Motiv nachzuweisen, gelingt noch seltener. Insofern ist das heutige Urteil im Fall des Brandanschlages auf eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Salzhemmendorf wohl eher eine Ausnahme. Martina Thorausch.
Ihre Gesichter dürfen wir nicht zeigen, aber im Gerichtssaal ist zu spüren, wie aufgeregt die Angeklagten sind. Immer wieder gehen die Blicke zu den Zuschauerbänken, zu Freunden und Verwandten. Dann ein deutliches Urteil. 8, 7 und gut 4,5 Jahre Gefängnis.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man auch so ein bisschen, dass man versucht hat, ein Stellvertreterurteil zu finden für das gerade aufkommende Problem, dass eben viele Anschläge verübt werden, dass man abschreckend wirken muss.
Fast 1000 Angriffe wurden im vergangenen Jahr bundesweit auf Flüchtlingsunterkünfte verübt. 5-mal mehr als im Jahr zuvor. Kaum ein Täter konnte je gefasst werden. In einer Sommernacht im August 2015 machen sich auch die Attentäter von Salzhemmendorf in Südniedersachsen auf den Weg. Ein Brandsatz landet im Kinderzimmer einer Flüchtlingsunterkunft. Ein kleiner Junge hatte einen Schutzengel in dieser Nacht. Ausnahmsweise schlief er bei der Mutter nebenan. Was treibt Menschen zu solchen Taten?
Es gibt viele Menschen, die kaum Berührung haben mit Flüchtlingen und trotzdem eine übergroße Angst haben. Und das zeigt für mich eben, dass dann eben dieses uralte, primitive, animalische Angstsystem wieder meldet, das einfach sagt, Fremde sind böse.
So kommen auch immer mehr Täter aus der Mitte der Gesellschaft. Die Attentäter von Salzhemmendorf trieb aber nicht nur ein primitives Angstsystem an, sondern ihre rechtsextreme Gesinnung. Das belegen Chatprotokolle.
Ich bin der neue Adolf. Nix Zyklon B. Erhängt wird das Pack.
Hängt dem Adolf Hitler den Nobelpreis um.
Sieg Heil! Sieg Heil!
Die Grundschule wird ein Asylheim. Hoffentlich wird die bald abgefackelt.
Von Polizei und Verfassungsschutz wurden die Angeklagten nicht beobachtet, denn sie gehörten keiner rechten Gruppierung an.
Wir brauchen natürlich als Polizei, wir sind ja kein Nachrichtendienst, entsprechende Straftaten als Anlasstat oder entsprechende Gefahrenlagen. Und wenn wir diese nicht haben, dann sind wir gar nicht in der Lage, entsprechende Personen auch zu erfassen und zu beobachten.
Die Justizminister von Bund und Ländern haben das Problem erkannt und kündigten heute unter anderem folgende Maßnahmen an. Eine konsequentere Strafverfolgung rechtsextremer Straftäter, Spezialdezernate bei den Staatsanwaltschaften und eine bessere Zusammenarbeit der Justizbehörden. Dass die Täter von Salzhemmendorf schnell ermittelt werden konnten, ist eher eine Ausnahme. In diesem Fall hatte ein Anwohner der Polizei einen Tipp gegeben.
Gut 30 Jahre ist es her, dass Joschka Fischer als einer der ersten grünen Abgeordneten im Bundestag nicht nur mit seiner Kleiderwahl für Unruhe sorgte. Ein linksradikaler Straßenkämpfer, der erst viel später zum staatsmännischen Außenminister wurde. Ganz anders sein früherer Referent im hessischen Umweltministerium, Winfried Kretschmann. Der grundsolide katholische Lehrer lässt offensichtlich viele der eher konservativen Wähler in Baden-Württemberg vergessen, dass er ein Grüner ist. Matthias Deiß über eine Partei, die im Jahre 2016 einen neuen Anstrich bekommt.
Winfried Kretschmann, da sind sich bei den Grünen ausnahmsweise mal alle einig, hat in Baden-Württemberg nicht nur ein
furioses Ergebnis erzielt,
sondern Parteigeschichte geschrieben. Was aber ist sein Erfolgsgeheimnis?
Klare Haltungen sind wichtig.
Haltung also ist seit Sonntag das neue grüne Leitmotiv.
Eine klare Haltung.
Haltung.
Eine Haltung zeigen.
Davon
können wir uns in der Tat sehr viel abschauen.
Ein wenig an Haltung mangeln ließen es die Grünen in Rheinland-Pfalz. Im Bundesrat stimmten sie schärferen Asylgesetzen zu, bereuten die Entscheidung im Wahlkampf dann aber öffentlich und wurden am Ende vom Wähler abgestraft.
Man muss allgemein sagen, dass man sich schon entscheiden muss, ob man Regierungshaltung, jetzt habe ich es gesagt, das Wort, annimmt oder Opposition. Und beides geht. Beides ist eine klare Wahlkampfstrategie, aber beides zusammen ist wahrscheinlich ein Rumgeeier.
Weil für Bündnisse mit der SPD nicht nur in Rheinland-Pfalz die Mehrheiten fehlen, fordern nach den Landtagswahlen nun auch führende Vertreter des linken Parteiflügels das früher Undenkbare, auf Bundesebene eine Koalition mit der Union ins Auge zu fassen.
Wir wollen im Bund mitgestalten, denn ich glaube, es ist notwendig, wenn man sich die Große Koalition anschaut, dass die abgelöst wird. Aber wenn wir uns das realistisch anschauen, dann wird es mit der SPD immer schwieriger. Und deshalb, wenn es mit den Inhalten möglich ist, notfalls auch mit der CDU.
Ja zu Schwarz-Grün, für Hans-Christian Ströbele, den früheren Fundi, ist das noch ein weiter Weg. Und doch, der Wahlerfolg von Winfried Kretschmann, sagt er, verschiebt die Machtverhältnisse in der Partei.
Innerhalb des grünen Spektrums sind die Realos dadurch gestärkt. Auf der linken Seite ist keiner, der so erfolgreich eine Wahl gestaltet hat wie Winfried Kretschmann.
Auch inhaltlich soll die Bundespartei nun von Kretschmann lernen. Geschickt, ganz ohne Scheu vor der Großindustrie, habe er die Themen Wirtschaft und Ökologie verknüpft und damit völlig neue Wählerschichten erreicht.
Ich glaube, für die Grünen kommt es darauf an, zu zeigen, Wirtschaft können wir von vorne führen. Und wenn wir das tun und die Unternehmen Entscheider sind für Klimaschutz, dann ist das Beste für den Klimaschutz erreicht. Und das hat Kretschmann vorgemacht, das können wir auch. Dazu haben wir Kompetenzen, aber das muss man dann auch programmatisch nach vorne stellen. Das würde ich mir wünschen.
Kretschmann kapieren statt kopieren, das ist der richtige Weg, ist man sich jetzt einig. Doch mit der Einigkeit könnte es bei den Grünen schon bald wieder vorbei sein. Dann, wenn Winfried Kretschmann mal wieder Haltung zeigt, zum Beispiel beim Thema sichere Herkunftsländer.
Eines der wichtigsten Branchentreffen der Literatur findet von heute an wieder in Sachsen statt, die Leipziger Buchmesse. Und traditionell gehört der erste Tag den Preisträgern. Noch einmal Nachrichten mit Jens Rieber.
Guntram Vesper hat den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Belletristik gewonnen. Die Auszeichnung erhielt er für seinen Roman mit dem Titel Frohburg, dem Namen seiner Heimatstadt. Vesper habe der verlassenen Landschaft seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt, hieß es in der Laudatio. Der Leipziger Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Autoren in Deutschland.
Erst überrascht, dann glücklich. Guntram Vesper hat mit dem Preis für seinen 1000-Seiten-Roman Frohburg selbst am wenigsten gerechnet.
Ich bin völlig überrascht. Ich habe an dem Buch 7 Jahre geschrieben. Und so ein Augenblick hier kann schnell vorbei sein. Und dann sitzt man zu Hause. Und jetzt habe ich den Preis bekommen. Ich kann es kaum fassen.
Vesper erzählt die Geschichte seiner Geburtsstadt Frohburg südlich von Leipzig. Dort, wo er Kindheit und Jugend verbringt, bis die Familie in den Westen flieht. Durch das Leben in 2 deutschen Staaten habe Vesper, so die Jury, einen besonders sensiblen Blick für Ost-West-Phänomene. Für ihre Übersetzung des avantgardistischen Meisterwerks Die Tutoren wird Brigitte Döbert geehrt. An dieses Buch voller Balkan-Sprachwitz hatte sich bisher niemand getraut. In der Kategorie Sachbuch gewinnt Jürgen Goldstein für seine Biografie von Georg Forster, der mit James Cook die Welt umsegelt und in Mainz die erste deutsche Republik ausruft. 3 Bücher, die heute besonders hervorragen aus dem Lesevergnügen, das die Buchmesse noch bis Sonntag bietet.
Bayer Leverkusen verabschiedet sich im Achtelfinale aus der Europa League. Gegen Villarreal kam die Werkself im Rückspiel nicht über ein 0:0 hinaus. Nach der 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel brauchte Bayer diesmal 3 Tore. Hakan Çalhanoğlu hätte eine Aufholjagd starten können. Doch sauber geklärt von Villarreals Torwart Asenjo. Der spanische Tabellenvierte beschränkte sich in der Bayer-Arena größtenteils aufs Verteidigen, kam nur selten gefährlich vors Bayer-Tor. Papadopoulos rettete vor Denis Suarez. Roger Schmidt hoffte auch nach der Pause vergeblich auf Leverkusener Tore. Sein Team war zwar spielbestimmend, aber insgesamt zu harmlos. Eine Ecke von Çalhanoğlu brachte mal Gefahr. Papadopoulos doch erneut hielt Asenjo die Spanier auf Viertelfinalkurs. In der Schlussphase drohte Bayer dann auch noch das Rückspiel zu verlieren. Ramalho auf der Linie. Doch dieses 0:0 war zu wenig. Leverkusen ist raus aus dem internationalen Wettbewerb.
Hugo Strasser ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb der Jazz-Klarinettist und Bandleader heute im Alter von 93 Jahren. Strasser litt an einer Krebserkrankung. Seine Karriere begann er nach dem Krieg in Swing- und Jazzclubs der US-Armee. In den 50er Jahren gründete er seine berühmte Big Band. Noch im Februar war Strasser als Klarinettist aufgetreten.
Wer ist in einem solches Tonstudio schafft, um dann ein Album aufzunehmen, hat meist einiges hinter sich. Vor allem knallharte Verhandlungen mit der Plattenfirma. Zum Pop- oder Rockstar wird man gemacht, vor allem vom A&R-Managern. So heißen die Tonangeber, die entscheiden, ob eine neue Band es wert ist, auf den Markt gebracht zu werden oder nicht. Doch in Zeiten von YouTube heißt es, selbst ist der Musiker. Bei der Kölner Band Annenmay Kantereit kam erst der Ruhm, und dann die Plattenfirma. Und damit auch erst nach Jahren das erste professionelle Album. Christoph Schneider.
Kurz vor dem Konzert noch ein kleiner Kick, ein bisschen passen. Manchmal wollen sie einfach nur normale Jungs sein mit Anfang 20. Doch jetzt geht's für die Herren Annenmay Kantereit und den später dazugekommenen Malte Huck auf Zelttour. Und die vier sind ziemlich aufgeregt.
Also ich glaube, wir freuen uns alle sehr. Das war ja jetzt ein lang gehegter Traum.
Seit 2011 träumen sie ihn, als sie anfangen als Straßenmusiker in deutschen Fußgängerzonen. Die Straße als Karrierestart.
Man lernt da zu improvisieren, mit Sachen umzugehen, die irgendwie auf der Straße passieren. Man wird irgendwie blöd angemacht oder so, oder Leute finden die Musik auch nicht gut. Das ist ganz schön, wenn man damit irgendwie umgehen kann, gerade auf Festivals.
Annenmay Kantereit, der Name klingt eher nach Anwaltskanzlei, bleibt weiter bodenständig. Ein paar Lieder im Wald aufgenommen, selbst zusammengebastelt, ein paar Konzerte, ein Album aber, Fehlanzeige. Stattdessen alles ins Netz gestellt. 10 Millionen Klicks für Barfuß am Klavier.
Und ich sitze schon wieder barfuß am Klavier. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir.
Der eigene YouTube-Kanal, das ist schließlich der Durchbruch.
Haben dann auch gemerkt, dass die Videos auch in anderen Städten geguckt werden, wie zum Beispiel Berlin oder München oder Hamburg oder so. Und dann konnte man da hinfahren und einfach mal in irgendeinem Café spielen. Da waren direkt 50 Leute da.
Auch heute in Köln Lieder als gesungene, Tagebucheintragungen, Herzschmerz, intime Musik für kleine Clubs. Es ist fast ein Abschiedskonzert, frischer Plattenvertrag, das erste Album, 50 ausverkaufte Konzerte in Deutschland, Österreich, der Schweiz.
Wir haben so viel in kleinen Läden gespielt, dass sich die Leute beschwert haben. Die haben gesagt, für mich gibt's kein Ticket, was soll der Scheiß? Und jetzt müssen wir auch mal größere Sachen spielen.
Verliert die ehemalige Schülerband jetzt ihren Charme?
Es ist natürlich schade, weil dann diese Nähe verloren geht zu den Fans.
Steigert die Popularität, aber ich finde, so in so einem kleinen Umfeld ist es immer noch mal was Besonderes und was Schöneres.
Am Anfang war die Straße, dann das Netz, zum Schluss erst ein Album. Die ungewohnte Karriere von Annenmay Kantereit.
Dann kommen wir noch zum Wetter. Carsten Schwanke, nach dem sonnigen Tag heute hätte ich gern mehr davon. Wird das was?
Kein Problem, sobald man sich in die Südhälfte Deutschlands begibt. Denn dort wird es auch morgen noch einmal ähnlich sonnig und ähnlich warm. Für den Norden hingegen sieht das Ganze etwas anders aus. Aber genau deshalb blicke ich als erstes in den Norden Deutschlands. Das lohnt sich deshalb, weil es von heute Mittag 2:30 ein wunderbares Satellitenbild gibt. Man kann hier zum Beispiel gerade zu der Zeit war Ebbe an der deutschen Nordseeküste. Man kann hier zum Beispiel das niedersächsische Wattenmeer sehr schön sehen, das schleswig-holsteinische Wattenmeer. Und man sieht aber eben auch wolkenfreie Gebiete bis auf die Insel Sylt. Da war es schon bewölkt zu der Uhrzeit und schlagartig ging es hier mit der Temperatur nach unten. In List auf Sylt gab es am Nachmittag nur noch 4 Grad, in Itzehoe waren es 11 und am Timmendorfer Strand sogar noch 12 Grad. Aber eben, diese Wolken werden sich durchsetzen und genau so wird es in den Nachtstunden passiert. Sie breiten sich weiter aus, zum Teil auch mit leichtem Nieselregen über den gesamten Norden unseres Landes. In der Mitte und im Süden bleibt es noch sternklar, abgesehen von einzelnen Nebelfeldern. Die Temperaturen unterscheiden sich entsprechend. Unter den Wolken bleibt es frostfrei. In der Mitte und im Süden gibt es 0 bis minus 5 Grad. In schneebedeckten Alpentälern wird es sogar noch etwas kälter. Morgen Vormittag starten wir zweigeteilt. Im gesamten Norden ist es dann schon stark bewölkt. Ab und zu nieselt es aus diesen Wolken heraus. Im Verlauf des Vormittags kommen diese Wolken bis etwa an den Nordrand des Harzes voran. Südlich davon scheint die Sonne. Toller Start in den Tag. Aber am Nachmittag erreichen dann die Wolken auch den Norden von Rheinland-Pfalz, den Norden von Hessen, kommen bis zum Thüringer Wald und zum Erzgebirge voran. Sprich, vor allem von der Pfalz über Baden-Württemberg bis nach Bayern gibt es morgen noch einmal einen ähnlich sonnigen Tag und auch mit hohen Temperaturen. 11 bis 16 Grad werden es im Süden sein. Unter diesen Wolken hingegen deutlich kälter. Wir haben es gerade gesehen, nur 4 bis 7 Grad, zum Teil noch etwas weniger. Der Wind weht aus nordwestlichen Richtungen. Blicken wir aufs Wochenende. Die Wolken wollen nicht wegziehen, stattdessen bleiben sie. Und das heißt vor allem für den Norden und für die Mitte ist es eher grau und grau. Das Wochenende bei einstelligen Höchsttemperaturen. Am Sonntag fällt auch noch etwas Nieselregen. Nur ganz im Süden unseres Landes geht es auch am Wochenende milder und etwas sonniger weiter.
Dankeschön, Carsten Schwanke. Ja, das war's von uns. Hier meldet sich um 0 Uhr das Nachtmagazin mit Anna Planken. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung bei Extra 3. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend noch.